Wir sind in Galaterbrief, Kapitel 6, am Anfang. Und es ist doch eine Art Frieden oder ein Wunsch von uns, eine Art Frieden zu finden für unsere Geschwister. Wir sind immer noch mittendrin in dieser Predigtreihe miteinander, füreinander. Und das ist das Anliegen für heute, was Paulus schreibt da im Galaterbrief: Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Als ich diesen Satz gelesen habe, drei Worte sind einfach reingeströmt in meine Gedanken. Liebe, Sorge, Versuchung vermeiden. Wenn man weiterliest, man sieht, warum diese Worte vorkommen. Wenn wir die Lasten von Brüdern und Schwestern tragen wollen, müssen wir lernen, die Art von Liebe, die Jesus für die Menschen hat, uns für die Sorgen der Personen fühlen lassen, auf uns zukommen lassen und gleichzeitig nicht in Versuchung zu geraten oder zu fallen. Die christliche Gemeinde ist wirklich ein einzigartiges Wesen. Sie ist in die Welt eingesetzt, um ein Licht zu sein. Das haben wir öfter mal gehört in den letzten Wochen. Wir sind füreinander da, beten füreinander, versuchen gemeinsam in Jesus zu wachsen. Aber auch wenn Sünde und Verfehlungen auftauchen, sind wir aufgefordert, einander zu helfen, einander wieder diese außergewöhnliche Beziehung zu Jesus zu finden oder wieder zurückzukommen. Wir helfen einander, die Lasten des Lebens zu tragen und auch die Lasten der Sünde. Galater Kapitel 6, Abvers 1 lesen wir: Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, so der, die ihr von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei müsst aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Jedes Mal, wenn wir uns auf solches Terrain begeben, riskieren wir etwas. Wir fühlen mit der Person. Wir versuchen zu verstehen, was passiert ist, was das Problem ist. Suchen gemeinsam hoffentlich eine Lösung, wie man Vergebung wiederfinden kann. Ich denke, wir sollen vorsichtig sein in solchen Fällen oder Gelegenheiten. Eine schnelle Antwort zu geben oder nur, und ich betone nur, eine Bibelstelle zu zitieren. Egal wie gut diese Bibelstelle ist, wie richtig diese Bibelstelle ist, mit dem Gedanken, jetzt ist alles geklärt. Jetzt versteht er, sie, was sie tun soll. Das ist einfach, für mich zu einfach. Und vermeidet eine große emotionale Investition, aber bringt oft keine richtige Hilfe. Wenn wir es wagen, mit dieser Person diesen Weg zu gehen, werden wir in ihre Privatsphäre eindringen und uns mit starken Gefühlen auseinandersetzen müssen. Und das ist nicht gerade angenehm, oder? Das ist unangenehm. Für manche vermeiden sie das total. Wir tendieren oft, solche Gefühle zu vermeiden. Das wollen wir nicht erfahren. Ich habe genug in meinem Leben. ja. Es kann auch sein, dass wir einen starken Widerstand oder Reaktion begegnen von dieser Person. Sie fühlen sich angegriffen. Sie verteidigen sich. Sie können uns ablehnen und zurückschießen. Aber du hast, ja, wir riskieren Ablehnung. Ich glaube, wenn wir unsere Geschwister in diesem Bereich helfen wollen, müssen wir auf alle möglichen Reaktionen vorbereitet sein. Und gleichzeitig müssen wir versuchen, diese Person zu verstehen. Wir müssen zuhören. Jetzt habe ich das Wort auf Englisch sogar vergessen. Es ist nicht da. Naja, als Therapeut versucht man, oder Seelsorge, dass die Person versteht, nicht unbedingt, ich bin auf deiner Seite, aber was im Sinne von, was du für Sünde falsch gemacht hast, ist okay, nein. Das meine ich nicht, sondern dass sie zugehört fühlen. Was ist das Wort? Naja, vielleicht kommen wir darauf. Bitte? Ja. Empathie, ja, ja. Das ist ein anderes Wort, aber Empathie gehört auf jeden Fall dazu. Paulus hat gerade im 5. Kapitel im Galaterbrief über die Freiheit, die Jesus uns bringt. Er hat darüber gesprochen. Eine Freiheit vom Gesetz. Er spricht über die Beschneidung. Eine Freiheit, die aus Liebe agiert und nicht die Geschwister irgendwie gefährdet. Und eine Freiheit, die zulässt, dass der Heilige Geist uns verwandelt. Von innen nach außen. Und dann schreibt er in Galater 5, ab Vers 16. Was will ich damit sagen? Ich spreche über diese Freiheit. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch von Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht dagegen, oder hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Oh, ich liebe diese Worte von Paulus. Er ermahnt uns, den Geist unser Verhalten bestimmen zu lassen, im Geist zu wandeln, statt der sündigen Natur zu folgen. Das passt so gut mit seinen Gedanken von Freiheit, oder? Sie sind eingebettet in diese Idee von Gott, Freiheit zuzulassen. Deswegen gibt es einen Krieg. Er lässt uns viel Freiheit. Ich verstehe das nicht manchmal. Sorry. Aber das lässt er zu. Wegen seiner Liebe. Für Paulus ist es keine Frage. Für mich macht er das ganz deutlich. Wir als Christen haben eine Verantwortung. Wenn eine Schwester oder ein Bruder sündigt. Wir haben die Freiheit, aber wir haben keine Wahl. Kann man das sagen? Tja. Wir haben keine Wahl, wenn wir Gott dienen wollen. Das Ziel ist Versöhnung mit Gott. Diese Person wieder zurückzubringen, diese wunderbare, enge Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ihm oder ihr ihre Sünden zu bekennen. Eine Frage, die wir fragen sollen. Aber ist, wer soll anderen Geschwistern helfen? Meiner Meinung nach macht Paulus die Antwort auch sehr deutlich. Geistliche Christen. Christen, die die Frucht des Geistes zeigen. Es gibt zwei Arten von Christen. Geistliche, vom Geist Gottes geführt. Vielleicht gibt es ein besseres Wort dafür, und weltliche Christen. Vielleicht können wir später darüber sprechen, ob ein besseres Wort geeignet ist, das zu beschreiben. Paulus beschreibt die ersten hier in 22 bis 26 oder 23, diese zwei Verse. Ein weltlicher Christ. Wer ist das? Meiner Meinung nach ist diese Person auch gläubig, aber es ist schwer zu sehen. Sie leben, als ob sie nicht gläubig sind, sich die Aktivitäten der sündigen Natur hinzugeben. Ich denke, wir haben Beispiele in Korinth. Paulus gibt uns einige Beispiele in dieser Gemeinde. Und sie passen definitiv in diese Kategorie. Paulus wusste, dass sie echte Christen sind, weil er in ihrem Leben Beweise für die Gnade Gottes sah. Er identifiziert sie sogar als die in Christus Jesus Geheiligten und als Gläubige, die ebenfalls berufen waren, heilig zu sein. Leider hatten sie in diesem Bereich des Lebens nur sehr geringe Fortschritte gemacht. Hören wir, wie Paulus ihr Leben beschreibt in 1. Korinther 3. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Paulus' Beschreibung des Verhaltens der Korinther hier im übrigen Teil des Briefes entspricht dem, was er in seinem Galaterbrief als die Werke der sündigen Natur, das hat er hier beschrieben. Sie wandelten immer noch im Fleisch und nicht im Geist. Ihre Beziehungen zueinander waren alles andere als ein Spiegelbild der Führung und Frucht des Heiligen Geistes. Mit all anderen Miteinander oder Einanderstellen, was wir gehabt haben bis jetzt, was wir haben, vielleicht werden, ich muss überlegen, sind alle Christen aufgefordert, einander so zu dienen. Aber Paulus macht hier, meiner Meinung nach, im Galaterbrief deutlich, dass der Umgang mit der Sünde im Leben eines weltlichen Christen nicht die Aufgabe eines jeden Christen ist. Vielmehr schreibt er so: So helft ihm wieder zurecht mit sanftigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. 6,1 in Galaterbrief. Ich denke, Jesus hat auch diese Sache angesprochen. Kennt ihr lustige Bilder von dieser Stelle? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ich mag so sehr diese Wortbilder von Jesus manchmal, oft, fast immer. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter rausziehen, der in deinem Augen sitzt, und bemerkst dabei den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Wir haben die Verantwortung, uns selbst gut zu kennen. Gut genug in den Spiegel schauen zu können, dass wir diesen Balken deutlich sehen. Bevor wir zu unseren Brüdern oder Schwestern gehen und sagen, hey, ich habe bemerkt, du bist in diese Sünde verfallen. Ja. Geistliche Christen haben eine Verantwortung, weltlicher Christen zu helfen, besonders diejenigen, die in eine Sünde verfangen sind. Wir haben bekommen von Jesus eine Reihenfolge, sozusagen, wie wir sowas tun können. Einem Bruder helfen, Bruder helfen oder einer Schwester zu helfen. Das hat er in Matthäus 18 beschrieben. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, dann geh zu ihm und stellt ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Wir sollen direkt zu der Person gehen und nicht herum sagen, hey, ich habe das gehört über ihn oder über ihr, über sie. Geh direkt zu dieser Person. Und ich werde gleich sagen, vielleicht manchmal ist das nicht klug, alleine zu gehen, aber später mehr. Und wenn sie nicht einsichtig sind, dann anderen mitnehmen. Und dann schreibt Paulus in Galater 6, dass wir der Person mit sanftmütigen Geist helfen, auf den rechten Weg zurückzubringen. Sanftmut, Demut spielen hier für mich persönlich eine große Rolle. Wer das nicht tun kann, soll keine Person zurechtweisen. Auch diejenigen, die so eine Aufgabe tun, müssen noch an eine Sache klar sein. Wir sind alle Empfänger der göttlichen Gnade. Wir sind alle unwürdig, Kinder Gottes genannt zu werden. Im Sinne von, da ist nichts, was ich tun kann, um mich heilig zu machen, außer Ja zu Jesus zu sagen. Das ist sein Werk. Er macht uns würdig, heilig, wo wir fähig sind, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Paulus sagt Titus sogar, dass wir allen Menschen begegnen sollen. Mit Titus begrenzt er das nicht auf Geschwister. Das finde ich enorm, was er Titus gesagt hat in Kapitel 3. Sie sollen über niemand schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre, wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit, Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hassten den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unser Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, als es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Niemand, der verstanden hat, dass er durch die Gnade Jesu Christi gerettet ist, kann sich eine Person gerettet oder nicht mit Arroganz, Stolz oder einem Gefühl der Überlegenheit begegnen. Und Paulus macht sich Sorgen hier um die Galater und will, dass sich solche Menschen mit einer Haltung, solche Menschen, die gesündigt haben oder in der Sünde leben, mit einer Haltung der wahren Sanftmut und Demut begegnen. Okay, was tun wir, wenn diese Person ihre Sünde nicht anerkennen? Wir haben ein Beispiel von Paulus in 1. Korinther 5. Nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemandem haben soll, der zur Gemeinde zählt, trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch ist oder ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber. Mit solch einer Person sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Ich muss sagen, das war geschrieben, meiner Meinung nach, über einen bestimmten Fall in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus versucht, der Gemeinde zu helfen, diese Person zurück zu Jesus zu bringen. Es kann sein, dass wir andere Möglichkeiten sehen mit bestimmten Menschen. Ich sehe das nicht als der einzige Weg. Ich sehe das aber als ein Beispiel. Und es scheint, dass diese Anweisungen von Paulus ihre Wirkung auf diesen Mann hatte. Man kann das in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 5 lesen. Aber sein Ziel und unser Ziel ist eine Wiederherstellung. Ein Zurückbringen der Person in die Gemeinschaft, wieder zurück zu Jesus eigentlich. Ich habe zwei Listen für euch heute. Wir sollen auf uns Acht geben. Ich kann nicht sagen zuerst, am Anfang, zuallererst, aber finde ich auch gut, dass wir diesen Balken aus den Augen herausziehen. Und wenn geistliche Christen auf jemanden zugehen, um ihn oder um ihr zu helfen, aus seiner Sünde zu entkommen, muss dies vorsichtig geschehen. Paulus sagt, Vorsicht, gebt Acht auf dich selbst. Oder seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt, dass wir nicht selbst sündigen. Manchmal sollen wir es nicht alleine versuchen, sondern zusammen mit dem Partner oder Partnerin zu dieser Person zu gehen. Oder ein vertrauter Bruder oder Schwester mit uns nehmen. Wir sollen vor allem beten. Jakobus bringt eine wichtige Dimension in den Prozess ein, wenn es darum geht, die Last der anderen Christen zu tragen. Er schreibt, darum bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet führt uns, gründet uns. Aber eins ist sicher, wie Johannes in 1. Johannes 1,9 geschrieben hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als, wer kennt diese zwei Worte? Treu und gerecht. Ist das nicht interessant? Treu und gerecht. Vergiss nicht, was für eine Rolle Gerechtigkeit spielt in Gottes Welt. Ich lese zurzeit jeden Tag im Alten Testament mit diesem chronologischen Bibelleseplan. Und das kommt immer wieder vor, gerecht zu sein miteinander. Gerechtigkeit ist so wichtig in Gottes Welt. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünden beginnen, Gott ist treu. Gott wird uns vergeben. Und er ist gerecht. Er macht das richtig. Ich möchte drei Schritte vorschlagen heute. Es ist eine Zusammenfassung sozusagen, Wiederholung, was ich schon gesagt habe. Wenn es um diese Sache mit einem Bruder oder mit einer Schwester ist. Überprüfe immer erst dein eigenes Leben, bevor du versuchst, einem anderen Christen zu helfen, der in der Sünde verfangen oder gefangen ist. Wir haben schon diese Stelle gelesen, Matthäus 7. Wie kannst du sein Bruder halt still, ich will den Splitter aus den Augen ziehen, dabei sitzt dein Balken in deinem eigenen Auge. Überprüfe Zweitens, betrachte den Lebensstil eines anderen Christen immer aus einer wirklichen biblischen Perspektive. Manche Christen sind Experten darin, außerbiblische Listen zu erstellen, die ihnen helfen, Sünden zu bewerten, was sie dazu verleitet, andere zu verurteilen. Bleibt bei dem, was wir in Gottes Wort finden, zum Beispiel Galater 5, 19 bis 21. Und drittens, folgt immer der biblischen Vorgehensweise, wenn wir Christen begegnen, die in Sünde gefangen sind. Und das eigentlich ist ein Teil von dem, was Jesus uns gegeben hat. Warnung, ein Christ in Liebe, voll in Demut, Sanftmut warnen und Wiederherstellung. Das hat das umgekehrt gemacht dann. Warnung und Wiederherstellung war ganz groß. Naja. 1. Thessalonicher 5,14 finde ich sehr gut in diesem Zusammenhang. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen. Hab Geduld mit allen. Und dazu gehört die Stelle Matthäus 18. Zuerst allein, aber Vorsicht, wenn du das nicht denkst, alleine, oder wenn deine Frau sagt, liebe nicht alleine, ich gehe mit. Nimm deine Frau mit, nimm deinen Mann mit. Oder eine Schwester oder Bruder. Zweitens, Gemeinschaft entziehen. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher, liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht in die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen, auch von uns unterrichtet wurde. Wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Und drittens, die offizielle Ausschließung von der Gemeinschaft ist der letzte Schritt. Was ich interessant finde, ist, dass man oft, ich habe bis jetzt, vielleicht habt ihr andere Beispiele, nie erlebt, dass man weiter als Schritt 1 gehen muss. Entweder erkennen sie ihre Sünden oder bekennen sie ihre Sünden und die Gemeinschaft ist wiederhergestellt oder sie gehen weiter oder sie verlassen die Gemeinde. Und die haben diese Freiheit zu tun. Unsere Gemeinde bis jetzt hat keiner auf die Tür geklopft und gesagt, jetzt bist du in Gefahr, weil du uns verlassen hast. Nein, wir sind keine Sekte. Wir trinken Kaffee, kein Kool-Aid. Nein. Andere Geschichte. Das beruhigt mich, weil diese zweite, dritte Schritt, die zweite und dritte Schritte sind, würde schwer für mich sein, persönlich. Aber der Sinn ist was? Dass diese Person merkt, wow, es fehlt mir etwas. Ich hatte da in der Gemeinschaft was. Was war das? Und sie fangen an zu überlegen, was war das, was so wertvoll war in dieser Gemeinschaft. Und die Hoffnung ist, wenn es entzogen wird, dass sie erkennen, dass Gott am Wirken ist in der Gemeinschaft. Auf jeden Fall ist Liebe angesagt. Mit dem Ziel, dass die Person mit der Sünde aufhört und zurück zu Jesus kommt. Oder wie Paulus es schon gesagt hat in Galater 5, 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt leben. Und ich denke auch nicht, dass diese Fälle, die Paulus beschrieben hat, nicht solche Fälle waren, wo jemand gesündigt hat, erkannt hat, um Vergebung gebeten hat. Dies war härtere Fälle, wo jemand einfach gesagt hat, das ist keine Sünde. Und dann müssen wir, wenn es eine Sünde ist, von Gottes Wort her zeigen. Hier, wie verstehst du das? Wie liest du das in Gottes Wort? Und ins Gespräch kommen. Beten wir zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass wir auch solche Anweisungen, Stellen haben in deinem Wort. Weil wir sehen ganz deutlich, wie wertvoll deine Gemeinschaft ist, dass wir miteinander, füreinander da sind in dieser Welt. Gib uns den Mut, gib uns die Gelegenheit, gib uns deinen Geist und deine Hilfe. Falls es dazu kommt, dass wir mit einer Schwester oder einem Bruder über schwierige Sachen sprechen müssen. Weil das Ziel ist sowas von aufregend, wieder in Gemeinschaft mit dir zu sein. Wieder auf freien Fuß zu leben, nicht mehr als Sklaven der Sünde. Und danke, Vater, dass du uns Hoffnung und Vergebung immer und immer wieder anbietest. Wir bitten um dein Segen für uns heute, für in dieser Woche. Und Vater, wir wollen nicht vergessen, die Menschen, die jetzt leiden, die Schwierigkeiten haben in unserer Welt. Egal was es ist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Wir haben Zeit für Gespräche, Kaffee. Manchmal was anderes dazu, zu dem Kaffee. Aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit miteinander. Vergesst nicht die Masken, wenn ihr aufsteht. Danke, dass ihr heute gekommen seid.